Rede des Monats, Universitätsbibliothek Freiburg. Der emeritierte Freiburger Professor für Geschichte der Medizin Eduard Seidler hielt die im Folgenden präsentierte Rede über die Medizin und das Unerklärbare auf der von der Katholischen Akademie der Erzdiözese Freiburg am 31. März und 1. April 1973 in Konstanz veranstalteten Tagung zum Thema Parapsychologie und Medizin. Neben Seidler sprachen auf der Tagung der Freiburger Psychologe Prof. Dr. Hans Bender, dessen Vortrag »Neue Dimensionen der Psyche, Telepathie, Hellsehen, Psychokinese« als Rede des Monats Februar 2011 publiziert wurde, sowie die Theologen Prof. Dr. Adolf Köberle und Prof. Dr. Norbert Leuthen über die Frage der Wunderheilungen in christlicher Sicht. Die Tagung war Teil einer Konferenzserie über Parapsychologie zwischen 1971 und 1973. Professor Seidler legt für die Publikation seiner Rede ausdrücklich Wert auf die Feststellung, dass sich in den nahezu 40 Jahren seit diesem Vortrag das historische und methodische Selbstverständnis der Medizin grundlegend gewandelt hat. Der aus heutiger Sicht wissenschaftshistorische Vortrag markiert das Ende einer Entwicklung und entspricht nicht mehr dem heutigen Stand der Diskussion um Krankheit und Heilung, um das Verhältnis von Arzt und Patient und der Einstellung der Medizin zu unerklärbaren Heilungen.
Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich hoffe, dass die Pause dazu angetan war, Ihre fragende Position etwas zu dämpfen. Denn ich muss Sie jetzt zunächst einmal gewissermaßen herüberholen in eine andere Problematik. Herr Bender kündigte seinen Vortrag als vorhergehende Information über die Parapsychologie und ich möchte Gleiches sagen, so banal es klingt, als vorhergehende Information über Medizin, denn wir sollen ja ins Gespräch treten, die Medizin und die Parapsychologie. Es war nun das Ziel dieser Tagung, die Problematik des Paranormalen, für die Herr Bender in seinem Einleitungsvortrag den gegenwärtigen Stand der Diskussion dargestellt hat, überzuführen in die Frage nach dem Problem der sogenannten Wunderheilungen. Ich stehe nun gewissermaßen dazwischen und sehe zunächst meine Aufgabe darin, die Position der Medizin zu diesem Komplex nicht nur zu vertreten, sondern auch in Frage zu stellen. Konkreter würde dies heißen, für die Diskussion und im Hinblick auch auf die nachfolgende Kasuistik von Herrn Bender möchte ich versuchen zu präzisieren, welche Fragemöglichkeiten aus der Medizin heraus überhaupt gegeben sind und welche Antwortmöglichkeiten anvisiert werden müssen, wenn wir, die Medizin, mit sogenanntem Unerklärbaren konfrontiert werden. Ich möchte daher zunächst meinerseits weniger Kasuistik, also umschriebene Fälle, geben, als eine Diskussionsposition bereitstellen, indem ich folgende Fragen für das grundsätzliche Vorverständnis unter uns beiden Diskutanten formulieren und diskutieren möchte. Erstens, wer und was ist diese Medizin, die sich mit Phänomenen konfrontiert sieht, die das von ihr notwendigerweise und axiomatisch gesetzte Normale zu sprengen scheint? Zweitens, wer sind die Betroffenen in diesem Interaktionsfeld von Krankheit und Heilung und welche sind ihre Positionen in dieser gegenseitigen Interaktion? Und daraus folgend drittens, welches sind die Motive für Erkenntnis und Anerkenntnis von Unerklärbarem im Raume von Gesundheit, Krankheit und Heilung? Zu Punkt 1. Wenn ich als Mediziner die Position der Medizin daraufhin zu befragen habe, wie sie sich mit paranormalen bzw. unerklärbaren Phänomenen auseinandersetzt, dann geht es primär zunächst einmal nicht um die a priorische Möglichkeit, Unerklärbares anzuerkennen, sondern zunächst und eher um die Frage nach der Fähigkeit, sich gedanklich, methodisch, systematisch damit auseinanderzusetzen. Gehen wir einmal davon aus, dass die wissenschaftliche, aber auch die affektive Ausgangsposition der Medizin hierbei die Skepsis ist. Und wenn wir an dieser Skepsis zweifeln wollen, wie Herr Bender mit dem Freudwort vorhin dargetan hat, dann müssen wir erkennen, dass sich diese Skepsis wiederum aus drei Quellen speist. Nämlich erstens dem eigenen methodischen Standort der Medizin, zweitens aus der Auffassung, dass Unerklärbares aus prinzipiellen Gründen entweder nur ein noch nicht Erklärbares darstellen solle oder aber ohne Relevanz bleibt. Und drittens speist sich diese Skepsis, und das scheint mir sehr wichtig, und da möchte ich etwas näher nachher darauf eingehen, aus dem eigenen Anspruch der Medizin auf Geheimnisträgerschaft. Ich will damit eine Frage aufgreifen, die schon in der Frühphase der Diskussion um paranormales Heilen aufgeteilt ist und wo die Forderung gestellt wurde, man solle die psychologische Struktur des Heilers und seiner Patienten näher untersuchen, mit ihren wechselseitigen Beziehungen und auch ihren eventuellen Gruppeneigentümlichkeiten. Ein kritischer Blick auf unseren eigenen historischen Standort in der Medizin lässt die Schwierigkeit prinzipieller Fragestellungen besonders klar werden. Wir stehen am Ende einer Entwicklung von etwa rund 100, 120, 150 Jahren, die uns die grandiosesten Erfolge einer methodisch neuen, einer naturwissenschaftlichen Medizin beschert hat und überantwortet hat. Diese gelten als Basis des wissenschaftlichen Denkens und der technischen Perfektion unserer Medizin. Niemand von uns wird ihre gewaltigen Fortschritte missen wollen oder sie gar in Zweifel ziehen. Wir wissen aber heute, dass gerade damit ein Ursprung für die bisher tiefgreifende Umgestaltung des ärztlichen Denkens erst angerissen worden ist, ein Prozess, in dem wir noch mittendrin stehen und den wir weiter zu bedenken und zu bewältigen haben. Sie kennen alle das Erstaunen, auch das Unbehagen der rein naturwissenschaftlich ausgebildeten Mediziner, Medizinstudenten und praktizierenden Mediziner, auch des vorwiegend dem Labor verhafteten Arztes, über die Unzulänglichkeit naturwissenschaftlicher Konsequenz am Krankenbett, über die Schwierigkeit der Korrelation zwischen Befund und Befinden. Es ist dies ein Faktum, welches als sehr schwerwiegendes historisches Erbe unseren heutigen Status belastet. Lassen Sie mich hierzu ein paar anamnestische, nicht historische Daten vorlegen, weil ja auch Medizinisches nicht im luftleeren Raum geschieht, sondern eingebunden ist und überfrachtet ist von der Traditionsgebundenheit der Strukturen. Wir müssen uns klar werden, wo wir stehen. Die Entwicklung hierzu beginnt, ich darf das ganz kurz machen, mit einer sehr scharfen Zäsur in der Mitte des vorigen Jahrhunderts, als nach vorbereitenden Schritten etwa der Pariser Schule, der Wiener Schule, der junge Rudolf Virchow im Jahre 1845 öffentlich erklärt, ich zitiere, die neueste Medizin hat ihre Anschauungsweise als die mechanische, ihr Ziel als die Feststellung einer Physik der Organismen definiert. Sie hat nachgewiesen, dass Leben nur ein Ausdruck für eine Summe von Erscheinungen ist, deren jeder einzelne nach den gewöhnlichen physikalischen und chemischen, das heißt mechanischen Gesetzen, vor sich geht. Hier war etwas für diese Zeit entscheidend Neues zur Sprache gekommen, das als methodischer Grundansatz die Ärzte und Naturforscher der zweiten Jahrhunderthälfte geradezu faszinierte und fortgerissen hat. Mit der Methode der Naturwissenschaften wurde jetzt in der Medizin auf breiter Front täglich fassbar und sichtbar und während vieler Jahrzehnte in geradezu rauschhaft erlebter Weise Fortschritt erzielt. Ein Fortschritt, der den einmal eingeschlagenen Weg zum Endgültigen werden ließ. Und es ist ja auch heute immer noch in diesem Feld, wo uns die Stringenz der Medizin als Wissenschaft am überzeugendsten entgegenzutreten scheint. Es ist indessen noch mehr geschehen und hat diese Entwicklung ins Grundsätzliche erweitert, und das ist für unsere Fragestellung wichtig. Innerhalb der Medizin selbst wurde diese einmal postulierte Methode zur eigengesetzlichen Theorie, die über Bord warf, was ihr in ihrer Tätigkeit als nicht mehr quantitativ fassbar imponierte. Der große französische Physiologe Claude Bernard, der mit seiner Introduction à la médecine expérimentale einer der großen Theoretiker der neuen Medizin ist, hat das Krankenhaus nur mehr zum Vestibül der wissenschaftlichen Medizin erklärt, das Laboratorium jedoch als Weihestätte, als Sanctuaire der medizinischen Wissenschaft. Und er umriss die Phänomene des ärztlichen Auftrages mit der Feststellung, dass der Arzt zwar oft genötigt sei, bei seiner Behandlung zu berücksichtigen, was man in der Sprache der damaligen Zeit den moralischen Einfluss auf die Physis nennt, dass man infolgedessen auch eine Menge Rücksichten zu nehmen hätte, dies hin wiederum habe aber nichts mit Wissenschaft zu tun. In der Fortfolge wurde diese Tendenz noch weiter ins Prinzipielle getrieben. Ich kann mir Einzelheiten dazu ersparen. Man war der Meinung, dass diese neue Methode in der Medizin den Weg frei gemacht habe, das Ziel, so etwa die Sozialdarwinisten, aber auch noch die evolutionären Humanisten unserer Zeit, das Ziel einer übergreifenden Anthropotechnik anzusteuern, welche die Krankheiten ausrottet, welche Quantität, Qualität, Eigenschaften und Wesenszüge des Menschen beliebig variiert und ihn eine zu determinierende Zeit lang glücklich und gesund leben lassen kann. Ich habe diese Dinge bewusst etwas generalisierend überspitzt. Es ist aber klar, meine Damen und Herren, dass uns von diesem naiven Fortschrittsglauben unserer Väter zumindest das vage Bewusstsein trennt, gerade damit in eine Krise geraten zu sein, angesichts der Erkenntnis, dass auf weiten Gebieten unseres praktischen medizinischen Handelns eher noch Empirie und Meinung vorherrschen, dass der eigentliche Umgang mit dem Kranken zwangsläufig andere Dimensionen erschließen muss und dass sich die hierfür notwendigen Disziplinen, etwa der Geistes- und Sozialwissenschaften, zurzeit, wie Sie wissen, eher mehr mühevoll als adaptiv und fast durch die Hintertür in das imponierende Gebäude der wissenschaftlichen Medizin hineinstehlen. Wir bilden, das ist wichtig für unsere Position, auch in der Diskussion, wir bilden heute noch nach dem Grundmuster eines ärztlichen Studiums aus, auch unsere neueste Approbationsordnung wird dies tun, welches in den 40er Jahren des vorigen Jahrhunderts entworfen wurde, welches um 1870 lediglich das Philosophikum durch das Physikum ersetzte und welches auf einem Methodenbewusstsein fußt, das, wie ich glaube, zwar apparativ schon weit in die Zukunft weist, gedanklich jedoch noch kaum aus dem 19. Jahrhundert herausgekommen zu sein scheint. Wir stehen historisch gesehen im Grunde wieder einmal da, wo die Heilkunde schon mehrfach gestanden hat, im 3. vorchristlichen, im 12., im 16., am Ende des 18. Jahrhunderts, wo nach einer Periode sammelnder, in unserem heutigen Falle nunmehr exakt gewonnener naturwissenschaftlicher Erkenntnisse, die Forderung zwingend im Raume stand, dieses Wissen geistig zu verarbeiten und einzuordnen. Die spezifische methodische Schwierigkeit für die Standortbestimmung besteht dabei darin, dass sich immer wieder gezeigt hat, dass die Medizin etwas ist, was übrigens ebenso wie ihre grundlegenden Begriffe Gesundheit, Krankheit und Heilung aus sich selbst heraus nicht definiert, bestenfalls eingekreist, definitorisch eingekreist werden kann. Die jahrtausendealten Bemühungen, die Heilkunde wechselweise als Kunst, als Technik, als Liebestätigkeit, als Geschäft oder Wissenschaft zu definieren, haben dies immer wieder sehr deutlich gezeigt und darauf hingewiesen, dass die Position des Heilers nicht erfunden, sondern gefordert wird. Seine Tätigkeit erhält ihr Motiv aus der Aufgabe und dem Anspruch heraus, die seine Partner an ihn stellen. Und dies immer nur vor dem Hintergrund dessen, was sich die jeweilige Zeitstruktur als Begriffswelt geschaffen hatte und aus der heraus sie sich auch ihr jeweiliges Begriffssystem von gesund und krank entwarf. Soweit ein paar erste Stichworte zur Problematik des gegenwärtigen methodischen Standortes der Medizin als System. Konkreter und deutlicher mag dies werden, wenn wir uns nunmehr die Betroffenen selbst ansehen, und die Rituale ihrer Begegnung. Auch dieses muss bedacht werden, weil gerade das therapeutische Interaktionsgeschehen ein wesentliches Moment für die Auseinandersetzung mit unerklärbaren Fakten in diesem Feld abgibt. Ich muss auch dieses Problem etwas anamnestisch angehen. Ich hatte vorhin schon formuliert, dass keine Gesellschafts- und Zeitstruktur den Arzt erschaffen hat, sondern dass bestimmte Notwendigkeiten, besser Nöte, ihn erfordert haben. Die hieraus resultierenden Formen des Agierens und auch der zugrunde liegenden Verhaltensmuster des Arztes stammen nur zum Teil aus der Medizin. Es entwickelt sich in einer Art historisch-wissenschaftlich-gesellschaftlicher Skalierung, entwickeln sich verschiedene Muss-Normen, Soll-Normen, Kann-Normen, die prägend auf das Verhalten des Arztes einwirken und dadurch auch, und das ist sehr wichtig, gruppenspezifische Attitüden, das heißt mentale Muster von Einstellung, Haltung und Reaktionsbereitschaft hervorrufen. Es gibt einen durchgängigen, durch alle Kulturen durchgängigen archaischen Ausgangspunkt, und das ist die Position des Arztes als Geheimnisträger. Oder sagen wir ruhig des Heilers. Von einem bestimmten Punkt des Weltverständnisses aus, nämlich tritt in allen uns bekannten Kulturen das Bedürfnis zutage, das empirisch Fassbare zu erklären und das Unfassbare zu ritualisieren. Das Gefühl des Krankseins und der Hilfsbedürftigkeit wird von den Ältesten bis zu den heutigen Sprachformen, auch unseren, dadurch ausgedrückt, dass die Krankheit als eigenständige Wesenheit außerhalb des Körpers empfunden wird. Auch wir sagen, Krankheit kommt, man kann sie sich holen, sie kann einen erwischen. Die Urfrage nur nach dem Woher und dem Wohin dieser Krankheit richtet sich nun an den, der darum weiß. Ihm wird dadurch eine zweifache Geheimnisträgerschaft zuerkannt, indem er erstens um Dinge weiß, die den Nichtwissenden bedrohen und die er abwenden kann, und indem er zweitens um Dinge weiß, die den Nichtwissenden befallen haben und die er wegnehmen kann. Der Arzt ist folglich nicht primär durch die Zuweisung etwa eines empirisch überschaubaren Bereiches durch die Gruppe eingesetzt, sondern er wird von den Umständen des Nichtfassbaren und durch die Angst der anderen gefordert. Und damit steht er, wie der Priester, als Heiler a priori im Numinosum, im Geheimnisvollen. Ich bitte Sie, dieses festzuhalten. Es unterliegt nun keinem Zweifel, und es ist klar zu belegen, dass ich von hier aus zahlreiche Interaktionsrituale, und Attitüden, Haltungen ihren Ausgang nehmen, die im Verlaufe der historischen Entwicklung der Position des Heilers bestenfalls Variationen, Rollenwandel, Rollenzurücknahme, Rollenveränderung, aber bestenfalls Variationen erfahren haben. Der Patient hat dies unterstützt durch seine Vertrauensbereitschaft, übrigens auch durch seine Skepsis. Er hat unterstützt diese Position des Heilers als Sachwalter des Nichtfasslichen, wobei, wie ich meine, zwischen den rituellen Attributen des Medizinmannes und der Apparatur einer Diagnoseklinik nur zeitspezifisch bedingte Randunterschiede bestehen. Die Ärzte haben wenig dazu getan, im Verlauf der Zeit aus dieser Position herauszutreten. Sie ist normgebend gewesen von den Zeiten der Priesterärzte bis zu den Herztransplanteuren. Und dies umso leichter, wie ich glaube, als sich diese Haltungsstrukturen, diese Attitüdenstrukturen innerhalb einer Gruppe entwickelt haben, der von Seiten des unmittelbaren Partners keine andere entgegenstand. Es ist typisch für das Problem, dass der Partner des Arztes und der Ärzte immer ein Individuum war und dass der Kranke in seinem vorübergehenden Zustand und wegen seiner Hilflosigkeit nie als Gruppe aufgetreten ist, beziehungsweise von selbst als Gruppe auftritt. Das ist nun durch, diese Entwicklung ist nun durch viele Tatsachen zu belegen, etwa von der Forderung nach Reinheit der Kunst, nach der Gottähnlichkeit des ärztlichen oder heilenden Wirkens in der Antike bis zum Anspruch des 19. und 20. Jahrhunderts, in der Wissenschaftlichkeit der Heilkunde die Wahrheit zu verwalten. Der Arzt entwickelt, reflektiert oder unreflektiert aus seiner numinosen Position heraus affektive und geistige Bereitschaften zum Handeln. Diese führen nun sehr früh zu kodifizierten, zu ritualisierten und zu ritualisierenden Verhaltensweisen. Ich greife ganz kurz heraus, etwa die Probleme der ärztlichen Würde, das Problem des Autoritätsanspruches und das Problem der Standesloyalität. Es gibt hierzu über die Entwicklung der Medizingeschichte hinweg ganze Literaturgattungen, die etwa im Lateinischen den Titel tragen De habitu oder De introitus medici ad aegrotum, die von Anfang an diese Attitüdenstruktur anvisiert haben, wobei es sich weniger um das sogenannte Berufsbild des Arztes handelt, als um die Tradierung des inneren Verhaltens dessen, der zum Stand der Heilenden gehört. In einer der frühen hippokratischen Schriften heißt es, zum Arzt gehört Autorität, weil die Kranken in einem bedeutsamen Verhältnis zu ihm stehen, geben sie sich doch in seine Hand. Das wird durch zahlreiche komplettierende Forderungen überhöht, wie etwa nach angemessener Kleidung des Arztes, guter Herkunft, makellosem Körperbau, klarer Stimme, einer maßvollen Mischung von Zurückhaltung und Umgänglichkeit. All dies soll, wie es in den ganz frühen Schriften schon heißt, nicht nur den Patienten angenehm berühren und sein Vertrauen stärken, sondern auch sein notwendiges Streben nach Ruhm und Gewinn unterstützen. Der Kranke, so heißt es im alten Indien, sei mitteilsam, dem Arzte ergeben, von gutem Charakter und reich. Am Ende des 19. Jahrhunderts lesen wir, der Arzt sei ein Souverän und wisse sich die Stellung eines solchen zu geben. Und auch da, wo vielleicht kein Grund vorliegt, fingiere man das größte Selbstvertrauen zu seiner Kunst. Es handelt sich, meine Damen und Herren, weder hier um eine Anekdotensammlung, noch etwa nur um die dem Arzt von der Gesellschaft zugeschriebene Kompetenz oder Zuständigkeit, also das, was die Sozialwissenschaften seine Social Power nennen, sondern gleichzeitig um den dem Arzt keineswegs immer bewussten Geltungsanspruch im System seiner Self-Imposed Power. Beides wird unterstützt, und durchaus im Sinne dieser Geheimnisträger-Theorie durch die Verhaltensunsicherheit der auf die traditionelle Arztrolle hin orientierten Patienten, die ihrerseits von einer so verfassten Würde- und Machtattitüde produziert werden kann. Nun, die Kritiker des Ärztestandes haben dies meine fortdauernde Kultivierung dieses Geheimnisträgertums vorgeworfen. Drückt sich heute etwa aus in der Ritualisierung des scheinbar Geheimnisvollen durch die Fachsprache, vor allem gegenüber den Patienten, durch eine Zurückhaltung auch bei der Aufklärung der Patienten, besonders zur Aufrechterhaltung der Autorität bei wandernden Patienten, bei den strengen Überweisungspflichten und der Konsultationspflicht. Dazu gehören auch die strengen Kriterien der gruppeninternen Loyalität, wie zum Beispiel harte negative Sanktionen bei negativen Äußerungen über Kollegen vor Patienten, bei der Aufdeckung von Kunstfehlern gegenüber nichtärztlichen Interessenten bis hin zur exklusiven Ehrengerichtsbarkeit. In der Tat haben sich diese Dinge, die ich nicht von ungefähr hier erwähne, von Anfang an in der Diskussion gehalten und bewusst oder unbewusst das Interaktionsgeschehen zwischen Heiler und Patient von beiden Seiten her bestimmt. Ich erwähne nur am Rande die Problematik des sogenannten Hippokratischen Eides, der immer da berufen wird, wo es um eine ärztliche Pflichten- und Verhaltenslehre, um eine Deontologie, um eine Ethik geht. Sein Wert als Normierungsquelle muss allerdings, ich sage das bewusst ganz vorsichtig, deshalb unscharf bleiben, weil sowohl von der Quellenlage wie vor allem von der Tradierungsgeschichte her je zeitspezifisch formale rechtliche, ethische und utilitaristische Motive in seiner Aussage durcheinanderlaufen. Weit schwerwiegender, wie ich glaube, und auch für unser Problem von absoluter Relevanz, war der sehr steile gesellschaftliche Aufstieg der Medizin zur akademischen Disziplin. Wie Sie wissen, das vollzog sich im Hochmittelalter und es trafen hier verschiedene Momente hierbei zusammen. Einmal der soziale Wandel von einer Ars Mechanica, in dem alten Stammbaum der Wissenschaften rangiert die Medizin zwischen der Schauspielkunst und der Jagdkunst, zu einer Gelehrsamkeit, ferner die Notwendigkeit, hier kommen wir unserem Problem schon näher, Schulwissen neu zu kodifizieren und zu verteidigen. Weiterhin auch die gleichzeitig einsetzende Fixierung eines bestimmten Ausbildungssolls durch die Einführung der Approbation und endlich, und immer wieder in der Medizin, die sehr schnell eintretende Prädominanz der theoretischen Wissenschaft vor der praktischen Handlung. Die Normenprobleme, die jetzt auftraten, wurden eingespannt zwischen die äußere Legalität des Arztseins Kraft Ausbildung und Anerkennung und die Legitimität des Arztseins auf der Basis von Wissen und Können. Jahrhundertelang waren diese beiden Pole der Ausgangspunkt für Standeskämpfe etwa zwischen den legitimen und den illegitimen Heilpersonen, auch zwischen manueller und nicht manueller Medizin, zwischen sogenannter Volksheilkunde und medizinischer Buchgelehrsamkeit. Ich werde darauf noch einzugehen haben. Dass sich diese Selbstbewertung der Ärzte nicht immer mit den gesellschaftlich zugewiesenen und anerkannten Einschätzungsfaktoren gedeckt hat, man denke an die Satire der Aufklärung, an Molière beispielsweise, auch unserer Zeit, dass sich das nicht immer gedeckt hat, hat die innere Gruppenkohäsion bis hin zur Selbstideologisierung eigentlich nur noch verstärkt. Es ist nun ein merkwürdiges Phänomen, dass der Wunsch nach Formen gemeinsamen Handelns innerhalb der Gruppe der Heiler, nach Wahrung des Besitzstandes an spezifischen inneren und äußeren Riten gerade da am stärksten ausgebrochen ist, wo Technik und Wissenschaft das ärztliche Handeln scheinbar transparent und verfügbar gemacht haben. Wenn man in der Beurteilung der vorwissenschaftlichen Zeit noch sagen könnte, dass bestimmte Handlungsrituale etwa die mangelnde Effizienz ärztlicher Praxis überdecken sollten, so werden jetzt, ich spreche ab dem 19. Jahrhundert, also unserer Zeit, sowohl die Verhaltensregeln als auch die Erwartungsmuster dem neuen wissenschaftlichen Kontext angepasst. Die ärztlichen Denk- und Aktionsweisen geben sich nicht mit der Einschränkung auf fachliche Kompetenz zufrieden. Das berühmte, immer wieder berufene, aber nie scharf zu präzisierende irgendetwas mehr, das der Arzt in seiner Aktion einzubringen habe, erweist sich bei näherem Hinsehen auch als sorgsam konservierte Fortfolge der traditionellen Geheimnisträger-Attitüden. Gerade das wissenschaftlich so triumphale 19. Jahrhundert bringt zahllose Äußerungen wie diese: der Arzt habe immer und unter allen Umständen das Gefühl zu behalten, über den Kranken zu stehen, das Gefühl der Gebende zu sein. Oder bei aller inneren Ruhe und Sicherheit verrate man wenigstens äußerlich noch herzliche, freundschaftliche, innige Teilnahme, denn man müsse wissen, so 1918 in einer ärztlichen Pflichtenlehre, dass der Leidende allemal auch als ein psychisch unzurechnungsfähiges Individuum anzusehen sei. Nun, damit scheint dargetan, dass im neuen System geradezu zwangsartig die Forderung nach Ritualisierung alter Formen des Verhaltens aufgetreten ist. Der wissenschaftliche Neoschamane im weißen Kittel, hinter dem nur der Herrgott steht, konserviert ganz bestimmte Attitüden aus traditionellen Denkmustern. Es festigen sich erneut und in erstaunlicher Gruppenkohärenz Reaktionsbereitschaften gegen jegliche gesellschaftliche und wissenschaftliche Kritik des ärztlichen Agierens. Die ärztliche Interessensvertretung und Standespolitik operiert mit unbewussten und bewussten Rückgriffen in traditionelle Verhaltensweisen und reflektiert darüber, inwieweit die Aktion mit dem Erwartungsmuster übereinstimmt, mit dem Erwartungsmuster, dass man als Arzt so und nicht anders handeln soll. Nun haben die Ärzte zu allen Zeiten diesen bisher geschilderten Bereich ihrer Rolle zusätzlich zu überhöhen gewusst. Sie selbst oder ihre Partner verstärkten je nach der herrschenden Zeitsignatur vor allem den affektiven Aspekt der Heilbeziehung durch moralisch-ethische Wirkung. Nicht zuletzt deshalb sind auch dem Arzt als Geheimnisträger und Geheimnisverwalter zusätzliche Kompetenzen zugewachsen, die über seine Berufsspezifika hinausgehen und seine Grundhaltung bewusst oder unbewusst weiter ritualisieren. Für unser enges Thema liefert uns unsere unmittelbare Anamnese noch einen wichtigen zusätzlichen Aspekt, der in den religiösen und ethischen Bereich hineinreicht. 1847 konnte noch auf der Deutschen Naturforscherversammlung davon gesprochen werden, dass, Zitat, die Naturwissenschaft in Übereinstimmung mit der religiösen Überzeugung tritt. Jedoch ist es die gleiche Zeit, wo zunehmend auch die Forderung laut wurde, der Arzt sei weder Jude noch Christ, sondern Mensch. Wir bekennen es offen, so heißt es 1872 vor dem gleichen Gremium, dass religiöser Sinn, Frömmigkeit und Tugend auch außerhalb der religiösen Genossenschaften angetroffen werden und ferner, dass das tief in die menschliche Brust hineingelegte Barmherzigkeitsgefühl und die innere sittliche Bildung, mit anderen Worten Humanität und Kultur, überall und in jeder Lebensstellung zwei sichere Triebfedern zu ihren Handlungen sind und bleiben. Die Naturwissenschaft, so formulierte man um die Jahrhundertwende, sei der eigentliche Bildner und Entwickler der geistigen und moralischen Eigenschaften des Menschen. Die Schlüsselbegriffe des wissenschaftlichen Zeitgeistes hießen Humanität und Kultur. Damit war ein Humanitätsbegriff angesprochen, der als sittlicher Wertbegriff aus der Aufklärung über den Idealismus in den Positivismus übergegangen war und der jetzt an die Stelle eines absoluten, etwa sich in Gott oder im Jenseits verwirklichenden Lebenszweck, das innerweltliche Ziel menschlicher Wohlfahrt und Kultur setzen will. Als legitime Sachwalter dieser Humanität empfinden sich nun, und das ist für unsere traditionellen Denkmuster in der Medizin sehr wichtig, jene Naturforscher und Ärzte, die Jahr für Jahr unter dem Eindruck der erfolgreichen naturwissenschaftlichen Methode die Marksteine für künftige Entwicklungen setzen wollen. Virchow ist es, der sagt, es ist von nun an die Wissenschaft, welche die Grundlagen der neuen Anschauungen legt, sie allein gestattet dem Einzelnen in vollem Sinne wahr zu sein. Es ist hochinteressant, meine Damen und Herren, wie die religiöse Metaphorik in die Sprache der Naturwissenschaften Eingang gefunden hat und wie eine geradezu religiöse Inbrunst des wissenschaftlichen Glaubens um sich greift, je mehr sich, wie es wiederholt heißt, die Medizin berufen fühlen darf, Führerin der Menschheit zu sein. Der Mitte des 19. Jahrhunderts erwachsen die Bilder noch aus der Antike, aus der hippokratischen Tradition. Es wird von der unsterblichen Abkunft, vom Heilgott Apollo gesprochen, von der Priesterschaft des Äskulap, die sich als unsichtbare Kirche echter Ärzte fühlen, verwandt mit allem echten Priester- und Prophetentum seit uralten Zeiten. Das sind alles Zitate. Dies alles scheint auch noch Metapher, Gleichnis für ein uraltes Tum des Ärztestandes. Anders klingt es allerdings, wenn die Ärzte am Ende des 19. Jahrhunderts in bewusster Abkehr jetzt von der Ecclesia Militans der Naturwissenschaften sprechen, welche die gesamte empirische Wissenschaft des Menschen zu begründen imstande ist und in der Medizin die höchste Form der menschlichen Einsicht verwirklicht, sieht. Der höhere sittliche Eifer, so heißt es, wird zum tragenden Motiv des Fortschreitens der Wissenschaften. Die Ärzte nennen sich hohe Priester im Tempel der Natur. Sie sprechen von der Mission des Arztes, Pionier der hygienischen Kultur zu werden. Und wie einst die Apostel, so ein hervorragender Mediziner am Anfang unseres Jahrhunderts, so sind die Ärzte in alle Welt gegangen und haben die Völker gelehrt. Wenn dies auch allgemeine Tendenzen sind und nichts von den jedem Arzt geläufigen berufsimmanenten Spannungen von Wissen und Gewissen, von Handeln und sogenannten Ethos zu enthalten scheinen, so glaube ich aber, dass diese Entwicklungen nicht spurlos an der Medizin vorübergegangen sind und dazu geführt haben, die Gewissensbildung des Arztes, die Urteilsfindung des Arztes von der menschlichen oder gar von einer christlichen auf eine ganz andere Seite der Motivation zu verschieben. Es könnte der Eindruck entstehen, meine Damen und Herren, dass ich mein Thema zunehmend verfehle. Wenn wir aber nun zunehmend jetzt nach den Möglichkeiten fahren, Unerklärbares im Raume von Gesundheit, Krankheit und Heilung zu erkennen oder anzuerkennen, so müssen wir für den Standort der Medizin feststellen, dass Methodenbewusstsein und Attitüdenstruktur ein der Medizin eigenes Numinosum geschaffen und konserviert haben, die für die echte Diskussion eine sehr schwierige Ausgangsposition geschaffen hat. Konkret, durch die ganze Geschichte der Medizin zieht sich das Phänomen des Unerklärbaren im eigenen Raum. Die Tatsache etwa spontaner Heilung war in der Medizin so lange kein grundsätzliches Problem, als die kausalmechanistische Betrachtungsweise von Krankheit und Heilung keine methodische Dominanz besaß. Die Idee des natürlichen Heilprozesses war vielmehr Bestandteil der medizinischen Theorie bis ins 19. Jahrhundert hinein. Und sie basierte auf der Grundvorstellung, dass der Organismus bei erlittenen Schäden sich nicht passiv verhält, sondern diese durch Selbststeuerung auszugleichen trachtet, wobei die Medizin bestenfalls Kunsthilfe leistet. Von solchem Gesichtspunkt aus erschien die Krankheit nicht bloß als Pathos, sondern vor allem als Nosos, das heißt als eine Arbeit des Körpers selbst, das gestörte Gleichgewicht in seinen Funktionen wiederherzustellen. Die vis medicatrix naturae vermochte dabei nicht nur Unerklärbares hervorzubringen, sondern man erwartete dies geradezu. Krankheit hatte ja bei Arzt und Patient immer den doppelten Aspekt, einmal der außersinnlichen Bedrohung, und zum Zweiten der sinnlichen Erfahrung. Aus beiden entwickelten sich grundsätzliche Erfahrungsweisen, Deutungsweisen und daraus auch Handlungsweisen bei Kranksein. Ich darf Sie kurz daran erinnern, dass wir die Auseinandersetzung mit Schädigungen auf der frühen primitiven Stufe des Menschen triebgebunden, reflektorisch, instinktgebunden vorstellen müssen. Äußere und artspezifisch innere Erkrankungen wurden aus dem Selbsterhaltungstrieb heraus zu verhindern bzw. zu überwinden gesucht, gebären, sterben, bluten, schwitzen, erbrechen, abführen, zwangen zu Aktions- und zu Reaktionsformen, die dann im Zuge der wachsenden Intelligenz des Menschen durch aufmerksame Beobachtung zur mitgeteilten und zur angewandten Erfahrung werden. Krankheit wird jedoch damit gleichermaßen zum Unfassbaren. Denn da die Erfahrung nur so weit geht, wie die Sinne reichen, die meisten Krankheiten sich aber im Inneren des Körpers abspielen, sieht der Primitive, wie auch noch unser Patient, den Grund hier in unsichtbaren Mächten, die stärker sind als er. Folglich entwickeln alle Kulturen magisch-religiöse Glaubensvorstellungen über die Naturerscheinungen in ihrer Umgebung. Und in diesem Kontext erhält die Krankheit den Charakter von etwas Unheimlichem und zugleich Fremdem, Sie wird von Göttern geschickt, von Dämonen, von übernatürlichen Zaubern. Der Mensch wird krank, indem die Krankheit in ihn eindringt, von ihm Besitz ergreift. Mensch und Krankheit sind zwei Dinge. Es resultieren zwei prinzipielle Ausgangspunkte für die Deutung physischer und psychischer Störungen des Menschen, nämlich, dass es wiederholt Krankheit, deren Ursache und Wirkung grob sinnlich unmittelbar zu fassen war, konnte aus der empirisch gewonnenen Erfahrungswelt angegangen werden. Wo die natürlichen Erklärungen nicht ausreichten, traten magisch-religiöse Vorstellungen in den Vordergrund. Sie wissen alle, beides hat sich beim Patienten mit großer Zähigkeit erhalten. Wichtig ist weiterhin, dass die Medizin, und ich sprach von dem Unerklärbaren in ihrem Binnenraum, über die ganzen Jahrhunderte hinweg Gedanken gemacht hat über die Pathologie der sogenannten belebenden Prinzipien. Das heißt, die Vorstellung von einer treibenden Kraft, die den Organismus, den Mechanismus in Gang hält, etwa die Körpersäfte aus Nahrung erzeugt, ganz empirisch gedacht, sie in Bewegung hält, sie vermischt, ein zu viel ausscheidet, ein gestörtes Gleichgewicht wieder herstellt. An oberster Stelle stand in den Systemen die Physis als allumfassende, als in ihren eigenen Gesetzen folgende Natur, im engeren Sinne als die Heilkraft des Körpers, der man durchaus Zweckmäßigkeit zumaß. Immer wieder suchte man, da man immer wieder auf das Unerklärbare stieß, Korrelate zu etwa diesem Physis-Begriff. Denken Sie an die eingeborene Wärme, an den Calor innatus, die sowohl lokalisiert war in der linken Herzkammer als auch durchaus immateriell verstanden werden muss, aber durchaus als wichtig angesehen wird. Es gibt heute noch Täler im Schwarzwald, wo die Greise und die Kinder im Oktober in Flanell eingenäht werden, damit der Calor innatus über den Winter erhalten bleibt. Weiterhin Korrelate etwa durch die Zufuhr von Luft oder Pneuma. Man unterschied ein physisches Pneuma, ein Lebenspneuma, ein psychisches Pneuma. In neuerer Zeit tritt sogar das Bedürfnis in der Medizin zutage, diese unerklärbaren Grundkräfte des Lebendigen zu systematisieren. Im 17. Jahrhundert lässt man sie von einer empfindenden Seele, einer Anima, abhängen. Später stellt man sich etwa die mechanische Bewegung oder eine hypothetische Nervenflüssigkeit oder hinführend zu unserer Medizin die Grundprinzipien von Irritabilität und Sensibilität vor, die als belebende Prinzipien im Körper bei Heilung tätig werden. Ich nenne diese Dinge, meine Damen und Herren, um darzutun, dass die Medizin selbst ein klares Bedürfnis postulierte, Unerklärliches im Raum ihres eigenen Feldes nicht nur zu formulieren, sondern ihm sogar einen systematischen Standort zuzuweisen. Bevor die Pathologie, die Krankheit, dann als Läsion, das heißt als sichtbar erweisbare Desorganisation im Gefüge des Organischen definierte, vorher war das Unerklärbare eigentlich eine Konstituente im theoretischen und praktischen Feld der Heilkunde. Die Position des Arztes als Geheimnisträger, die Entwicklung und Persistenz zahlreicher Heilrituale, die hierbei selbstverständliche Kongruenz auch religiöser und medizinischer Handlungsformen, denken Sie etwa an den Handgestus des Arztes, des Königs, des Priesters, all dies konservierte ein affektives Feld in der therapeutischen Interaktion, in welchem, ich möchte es einmal bewusst überformulieren, selbst die Problematik einer Wunderheilung nahezu legitimen Raum besitzen konnte. Das Problem stellte sich von zwei Positionen dann neu. Einmal, das sagte ich eben, als aus der Medizin des Befindens eine Medizin des Befundes wurde, als eine wissenschaftliche Methode zur wissenschaftlichen Theorie wurde, aber auch von einer ganz vordergründigen Seite her, die ich ganz kurz noch anführen möchte, die man aber nicht vergessen sollte. Ich hatte vorhin schon angedeutet, dass die Ärzte immer sorgsam darauf bedacht waren, ihre Attitüdenstruktur zu bewahren, gleich viel, ob dies motiviert war von der wissenschaftlichen Unanfechtbarkeit oder von der gesellschaftlichen Unanfechtbarkeit. Das hatte sowohl einen standespolitischen Aspekt, wie auch den Aspekt der Legitimation ihrer Tätigkeit. Der standespolitische Aspekt ist vorhin kurz schon angeklungen. Er zieht sich auch mit bemerkenswerter Persistenz bis in unsere Tage. Es vollzieht sich parallel zur Entwicklung des Standes und des damit verbundenen Ständedenkens ein Abschieben der nicht gelehrten Medizin in die Zünfte, zunächst die Apotheker und die Chirurgen. Die Folge sind jahrhundertelange Prozesse bis zur Französischen Revolution und darüber hinaus. Einzelheiten kann ich mir ersparen, aber was sich die Medizin dabei zu erringen hoffte, war nicht nur die Unanfechtbarkeit des Standes, sondern auch des Urteils über die Phänomene. Sie war dabei jedoch auch mit einer Tatsache konfrontiert, nämlich dass man ihr gerade diese Urteilslegitimität zunehmend absprach. Je mehr Gewicht sie auf die Umgrenzung einer legitimen Schulmedizin legte, desto mehr zog es die Betroffenen zu den anderen. Die Chirurgen, die Bader, die Apotheker waren ohnehin näher am Volk. Die Scharlatane wussten mit Methoden Anklang zu finden, die ebenfalls volksnäher waren. Und der Niedergang etwa der Universitätsmedizin in der Aufklärung tat ein Übriges. Hinzu kam ein sehr starker Aufbruch magischen und religiösen Wunderglaubens im späten Mittelalter, unterstützt auch durch die großen sozialen Phänomene wie Pest, Syphilis und große Kriege. Selbst das 19. Jahrhundert, selbst die sichtbar effizientere Medizin, ruft nicht nur Vertrauen zur Medizin hervor, sondern auch Furcht beim Patienten, Krankenhaus, Furcht vor allen Dingen, und konserviert nun neu die Hinwendung in althergebrachte, wenn auch nicht erklärbare Wirkungsmechanismen. Davon profitierten und profitieren die sogenannten medizinischen Außerseitengruppen in hohem Maße. Und es entsteht das interessante Phänomen, dass sich dieses auf zweierlei Weise präsentiert. Einmal versuchen die Außenseitergruppen, sich selbst einen wissenschaftlichen Hintergrund zu geben, wie auch immer er sei, um damit der Schulmedizin gewissermaßen parallel zu laufen oder gleich zu tun. Ich erinnere an die Homöopathie, an die Naturheilkunde, an die Anthroposophie. Oder aber, sie appellieren an den Magus der Paraphänomene, dann mit je wechselnder Interpretation. Was nicht wegzuleugnen ist, ist das erstaunliche Phänomen der Attraktivität, auch die unbestreitbare Effizienz außerschulischer Heilmaßnahmen. Dies kombiniert mit Standeseifersucht und mit Methodendivergenz zwang damit die Medizin in eine sehr schwierige Position, nicht erklärbaren Phänomenen gegenüber, innerhalb der sie bis heute eigentlich noch keine richtige Stellung bezogen hat. Gehen wir aber wieder ins Prinzipielle. So hat uns die Medizin der letzten 150 Jahre gelehrt, dass es der objektive Tatbestand sei, der darüber entscheide, was Krankheit sei und was Heilung sei, und dass es eine Absolutheit des Abnormalen, des Nicht-Normalen gäbe, wie es eine Absolutheit des Normalen gäbe. Mit ihren wissenschaftlichen Erfolgen hat sich diese Medizin, auch das dürfen wir nicht vergessen, im Gleichklang mit der übrigen westlichen Kultur über den ganzen Erdball ausgebreitet oder will sich ausbreiten und steht doch zumindest als Muster da. Wir haben uns, wenn man ganz kritisch ist, hieraus zu dem Glauben verleiten lassen, dass es eine Einheitlichkeit des menschlichen Befindens und Verhaltens gäbe, was besonders im psychologischen und im psychopathologischen Raum zu verhängnisvollen Kurzschlüssen geführt hat. Denn auch die Auseinandersetzung mit psychischen Phänomenen ist über weite Strecken diesen methodischen Weg mitgegangen und hat sich im methodischen Feld der Empirie auf den Boden eines nur partiell tragfähigen Empirismus gestellt. Auf der Strecke geblieben ist hierbei auf weiten Positionen das Problem der Relativität der Phänomene, welches den urteilenden Mediziner in der Gestalt jedes einzelnen Patienten begegnet und das schon beim Begriff der Normalität beginnt. Nun, alle diese Exkurse, meine Damen und Herren, ich möchte aufgrund der fortgeschrittenen Zeit auch etwas abkürzen, können eigentlich nur Stichworte sein zu der eingangs gestellten Frage nach der grundsätzlichen Fähigkeit der Medizin, sich mit dem Phänomen des Unerklärbaren aus ihrem System heraus auseinanderzusetzen. Es ist kein Zweifel, wie es Herr Bender formuliert hat, dass der Mensch von Erlebnissen betroffen wird, die die vertraute Wirklichkeit durchbrechen und die im Bewusstsein vieler Menschen eine gewichtige Rolle spielen und nach Äußerung drängen. Dass die Medizin damit konfrontiert wird, ist ihr nicht neu. Es ist jedoch zu fragen, ob sie sich an ihrem heutigen historischen Standort eine Begegnungsfähigkeit mit dem Paranormalen erarbeiten kann. Man kann mir entgegenhalten, dass die Dinge ja längst in Gang gekommen seien, etwa durch die Eröffnung neuer Dimensionen durch die Tiefenpsychologie, die Psychosomatik anderer verwandter Disziplinen. Aufs Ganze gesehen ist jedoch festzustellen, dass die tägliche Praxis und, ich möchte fast sagen, die Praxis dieser Praxis erst wenig Spielraum lässt für eine Bewusstseinserweiterung im Sinne neuer Verständnismöglichkeiten. Es ist auch fraglich, ob dies überhaupt geschehen soll und geschehen kann, oder ob nicht vielmehr die Medizin in einer Art Selbstbeschreibung ihren dezidierten methodischen Standort seiner Absolutheit entkleiden sollte und sich selbst damit, ich möchte es einmal provokativ formulieren, zu einer Aspektwissenschaft der Heilkunde erklären sollte. Wenn man Heilkunde als Gesamtveranstaltung der Begegnung eines Hilfesuchenden mit einem Hilfebringenden versteht. Zu einer Aspektwissenschaft nämlich, die dann nicht dem Zwang erliegen müsste, und daran kranken viele Diskussionen, daran wird auch unsere Diskussion kranken, Unerklärbares ins System zu zwingen, sondern dass sie es vermöchte, den Phänomenen, soweit sie nicht im eigenen Methodenkontext erklärbar sind, anderen Raum und andere Berechtigungen für andere Zugangsweise zu eröffnen oder wieder zu eröffnen. So viel ich sehe, meine Damen und Herren, damit möchte ich schließen, wäre allerdings ein solcher Akt der Weisheit zum gegenwärtigen Zeitpunkt ein kleines, vielleicht aber ein echtes Wunder. Ich danke euch.
Professor Dr. Eduard Seidler ist Jahrgang 1929 und war von 1967 bis 1994 Ordinarius für Geschichte der Medizin an der Universität Freiburg sowie Direktor des gleichnamigen Institutes. Nach dem Medizinstudium in Mainz, Paris und Heidelberg absolvierte er von 1953 bis 1963 eine Ausbildung zum Facharzt für Kinderheilkunde. 1963 wechselte er an das Institut für Geschichte der Medizin der Universität Heidelberg zu Professor Heinrich Schipperges, bei dem er sich 1965 habilitierte. Dies geschah zu einem Zeitpunkt, als dieses Fach einen neuen methodischen Ansatz entwickelte. Die bisherige Konzentration auf die Entwicklung des medizinischen Fortschritts wurde abgelöst von der Erforschung der sozialen und anthropologischen Bedingungen, unter denen sich die Begegnung von Not und Hilfe im jeweiligen kulturellen Zusammenhang abspielt. Der drastische Wandel auf vielen Gebieten der Medizin verlangt heute, dass alte Fragen der Arzt-Patienten-Beziehung neu gestellt werden müssen. Ihre historische Bearbeitung leistet einen notwendigen Beitrag zum besseren Verständnis der aktuellen Verhältnisse und Entwicklungen. Als Hauptarbeitsgebiete von Eduard Seidler sind zu nennen die Geschichte der Kindheit und der Kinderheilkunde, die Sozialgeschichte der Medizin des 18. und 19. Jahrhunderts, die Entwicklung der medizinischen Ausbildung, die Ethik in der Medizin und die Medizin im Nationalsozialismus. Seit seiner Emeritierung konzentriert er sich auf die Immigrationsforschung und hat als Vorsitzender der Historischen Kommission der Deutschen Gesellschaft für Kinder- und Jugendmedizin die Aufarbeitung der NS-Vergangenheit dieses Faches in Gang gesetzt. An der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg war Seidler unter anderem Prorektor für Auslandsangelegenheiten und Dekan der Medizinischen Fakultät. Aus seinem Institut sind zahlreiche Forschungsaktivitäten hervorgegangen. 4 seiner Mitarbeiter sind auf Lehrstühle für Geschichte der Medizin gelangt. Das Freiburger Ordinariat wurde 2005 eingespart und in einen Lehrstuhl für Bioethik umgewandelt.